Einen schönen guten Abend hier aus St. Pauli. Wir haben mal wieder einen Podcast zu dritt heute. Und zwar, du glaubst es nicht, wir haben Polizisten eingeladen.
Wahnsinn. Ich bin begeistert, Christian.
Ja, und zwar,
wie weit deine Tentakel auf St. Pauli reichen.
Ja, ich habe einfach mal meine Tentakeln ausgestreckt und habe gesagt, ich möchte gerne mal mit dem, ich glaube früher hießen sie bürgernahe Beamte.
Bühnerbe aber immer noch,
Bühnerbe, ich glaube heute heißen sie anders, das klären wir gleich.
Okay.
Wir kennen uns schon seit einer Weile vom Sehen und ich dachte, ich würde gerne mal wissen, was macht eigentlich so ein Polizist auf St. Pauli? Deshalb haben wir aus der Davidwache, heute hier nach Feierabend vermutlich, Christian Schulz. Oder muss ich sagen, Wachtmeister Christian Schulz?
Christian reicht. Und was bin ich eigentlich? Du hast es schon erwähnt, bürgernahe Beamter.
Heißt es nicht anders inzwischen? Oder
ja, was? Mittlerweile heißt es anders. Also im offiziellen Polizeideutsch heißt das BFS.
BFS.
Polizei, die liebt Abkürzungen, ne?
Ja.
Und BFS bedeutet besonderer Fußstreifendienst. Ah, weil so. Ich bin zu Fuß unterwegs. Ich selber und fast alle meine Kollegen und Kolleginnen bezeichnen sich als Stadtteilpolizisten.
Okay. Ah,
weil das trifft es, denn ich bin für den Stadtteil zuständig.
Und wünschst du dir manchmal ein Pferd? Also es gibt ja auch so berittene Polizisten, das sieht man ja manchmal dann. Das wäre doch eigentlich viel heroischer, wenn du über St. Pauli mit so einem Pferd reitest.
Mit einer Lanze, Digga.
Mit einer Lanze und einer Rüstung, das wäre natürlich cool. Aber ehrlich gesagt bin ich nicht sehr pferdeaffin.
Okay.
Ja. Wir haben ja eine Pferdestaffel, aber da müsste ich ja immer die Pferdeäppel aufsammeln und so. Nee, und die machen das Pflaster kaputt. Das wollen wir andere machen.
Das heißt, wenn jemand ganz respektvoll zu dir sagt, Herr Wachtmeister, dann ist das eigentlich falsch, weil ein Wachtmeister macht was ganz anderes oder gibt es den Begriff Wachtmeister gar nicht mehr?
Mein erster Dienstgrad war tatsächlich nach der Ausbildung nicht mal Polizeihauptwachtmeister, das gab es damals nicht mehr, sondern ich war Polizeimeister schon.
Mhm.
Ich glaube, damals hat die Polizei mit ein bisschen höheren Dienstgraden gelockt, weil man musste ja auch Leute finden. Angefangen habe ich ja so in den 90ern. Aber es gibt den Begriff, ja, Wachtmeister kann man sagen. Und mich würde es auch nicht stören. Erinnert mich immer an hier Wachtmeister Dimpfelmoser aus dem Märchen hier.
Stimmt.
Also ist Wachtmeister eigentlich ein Dienstgrad? Ja, oder?
Ganz früher ja. Heute, okay. Also ich bin zum Beispiel eigentlich offiziell Polizeihauptkommissar.
Ja, ne?
Ach, okay.
Aber sag mir doch mal, bist du gebürtiger Hamburger? Und wenn ja, bist du hier aus dem Viertel auch? Also bist du hier groß geworden oder ist es dann irgendwann so, ey, man wird halt dahin versetzt, wo man hinversetzt wird, oder man sagt, ey, ich hab Bock drauf, wie.
Ja. Also in Hamburg geboren bin ich.
Weil es ist ja schon speziell hier auf dem Kiez.
Es ist speziell, ja. Das kann man sagen.
Aber auch, ich liebe es. Also ich mag so diese Mischung hier aus den Leuten, arm, reich, Rotlicht, Armut, trifft alles aufeinander, Touristen, Urlauber, man lernt Leute aus Amerika kennen, aus Japan, was weiß ich woher. Aber ich bin tatsächlich geboren in Hamburg, Hamburg-Barmbek.
Okay. Barmbek.
Barmbek.
Digi. Das ist wirklich Ur-Hamburg.
Groß geworden, nicht weit weg von hier, in Eigelstedt.
Okay.
Da wohnen meine Eltern heute noch. Wie bin ich hierher gekommen? Also nicht absichtlich, nicht weil ich unbedingt wollte, durch Zufall. Ich habe so meine Ausbildung gemacht.
Strafversetzt.
Aber das war für dich klar? Ich gehe zu den Cops? Also
nee, nie. War nie mein Traum, tatsächlich.
Oh. Ganz kurz dann zwischengefragt, was war denn der Traum von dem kleinen Christian?
Jetzt würde meine Mama lachen, der kleine Christian wollte immer Tierpfleger werden. Im Hagenwegs Tierpark.
Degi.
Wunsch. Also soweit ist dein Job manchmal nicht. Also wenn ich sehe, wie liebevoll ihr euch auch um stark Betrunkene oder so kümmert, das hat schon was von Tierpflege manchmal.
Ja, das hat auf jeden Fall was von Pflegen.
Ja.
Und das ist es nie geworden. Fragt mich nicht warum. Ich habe es nie versucht. Ich habe mich nie beworben. Dann sollte ich so ein bisschen auf die Schiene von meinem Vater gehen, also ins Büro, irgendwas mit Versicherung, war überhaupt nichts für mich. Habe ich lange überlegt, was kann ich machen? Und tatsächlich, und das ist ungelogen, das ist die Geschichte, ich saß ganz als 17-Jähriger im Bus nach dem Sport auf dem Weg nach Hause und neben mir stand ein Polizeiwagen. Und auf einmal donnerte der los mit Blaulicht und Sirene. Und ich saß im Bus und dachte, na, cool, das finde ich gut. Der kann jetzt hier über rote Ampeln fahren mit 120 durch die Stadt, was nicht ganz stimmt. Das mache ich auch. Da bewerbe ich mich mal bei der Polizei.
Aber das denkt man doch eigentlich mit 7, und nicht mit 17. Da denke ich mal, ich gehe zur Polizei oder ich werde Feuerwehrmann, weil die lauten Sirenen. Das finde ich ein bisschen niedlich, muss ich sagen, dass man sagt so, ich werde jetzt Polizist. Und war die Ausbildung dann so spannend, wie du dachtest? Oder dachtest du, oh verdammt.
Jetzt also erstmal habe ich mich ja beworben und wurde erstaunlicherweise auch genommen. Damals, glaube ich, hat die Polizei ordentlich Leute gesucht.
Muss man so eine Aufnahmeprüfung machen, so Fitnesstest und so?
Na, Sport, da musste man so einen Parcours durchlaufen. Ich weiß noch, ich glaube, Medizinball, Weitwurf.
Christian, diverse Dokus darüber. Da kann ich dir mal ein paar Links auf von Welt.de und so
die, schicken. Die Dokus kenne ich, ich wollte es nur mal aus erster Hand hören.
Sport, also Deutsch, ne? Also
aber nicht so hart wie Kampftaucher, ne? Weil das habe ich letztens gesehen, eine Doku über Kampftaucher, wo ich dachte, das sind keine Menschen mehr. Also das ist ja...
Das sind Maschinen, ne?
Alter,
Spezialeinheiten.
Wenn die fertig sind mit der Ausbildung, können die 6 Minuten unter Wasser bleiben. Aber auch so mit so schweren Bällen, Latschen und so, wo du denkst so...
Also ich kann 6 Minuten duschen, ne? Ja, aber so, das war's auch schon.
Ich kann auch 6 Minuten unter Wasser bleiben, aber ich glaube, dann bleibe ich dafür immer.
Dann bleibst du. Dann bist du Ariel.
Genau.
Okay, das heißt dann, du hast das... Ist es heute leichter oder ist es heute schwerer, was die Ansprüche... So, also sportlich und so, oder würdest du sagen, es ist immer noch das Gleiche? Weil du eben gesagt hast, die haben Leute gesucht. Suchen sie nicht immer Leute?
Wir suchen immer Leute. Wie die Ansprüche heute sind, ehrlich gesagt, bin ich da so lange raus aus der Ausbildungszeit und beschäftige mich auch nicht so viel mit den momentanen Anforderungen. Ich selber, glaube ich, in meiner momentanen Form hätte beim Sport so meine Probleme, aber ich bin ja auch eben schon etwas älter.
Du hast quasi, also um das so zu sagen, du hast Anfang 90er ungefähr Ausbildung wahrscheinlich gemacht.
Anfang 92 habe ich angefangen.
Genau, okay.
92. Und ja, dann gab es so Sachen wie Lückendiktat, ne? Also man musste Deutsch einigermaßen können, dann gab es Allgemeinwissen und irgendwann musste man vor so 3-4 Leute treten und ein bisschen was rumerzählen. Sagen, warum man zur Polizei will, dann wurden einem Fragen gestellt, Allgemeinwissen und aktuelles Tagesgeschehen. Und dann hat man gesagt, okay, der erste Tag, den hast du schon mal bestanden, am nächsten Tag kommt die Untersuchung. Die habe ich dann mit ein bisschen Hängen und Würgen auch bestanden, die ärztliche Untersuchung. Und dann kam irgendwann der Satz, wir werden dem Polizeipräsidenten oder dem Innensenator empfehlen, sie einzustellen.
Wird man irgendwie... wenigstens mittelmäßig tiefenpsychologisch untersucht, weil du kannst ja auch eine Waffe tragen. Ne? Also das ist ja, was ich mich immer frage, so Leute, die eine Waffe tragen, egal ob es PolizistInnen sind, SoldatInnen oder was auch immer, die legal eine Waffe tragen,
ja,
die sind ja unter Umständen dann auch mal nur Menschen mit Gefühlen und können auch mal austicken. Und wie weit wird man da gecheckt, ob man tauglich ist psychologisch, dass man das kann?
Ist eine gute Frage. Kann ich gar nicht so beantworten, weil ich damals gar nicht, ich meine, ich war 17 Jahre alt oder 18, kurz vor meinem 18. Ich habe das gar nicht gecheckt, ob die mich in irgendeiner Form auch noch abgescannt haben, ob ich denn auch psychologisch überhaupt dafür tauglich bin. Man war natürlich total fokussiert auf den Test, auf den Sporttest, auf die ärztliche Untersuchung und dann kam irgendwann eben diese...
Ach, du meinst, das passiert quasi automatisch, dass sie checken, hat er alle Tassen im Schrank?
Die ist ja auch schwierig bei einem 17-Jährigen.
Ja, ja.
Also
ja.
Weißt du, du hast da ja keinen 40-Jährigen so, okay, der saß schon ein paar Mal wegen häuslicher Gewalt und so. Also das ist ja eigentlich ein relativ unbeschriebenes Blatt. Aber, weil ich muss ja sagen, ich bin Alsenplatz, die Ecke groß geworden und wenn ich... Also die Polizisten bei uns früher, die erinnere ich immer als so richtig alte, frustrierte Leute, die einfach immer uns angemeckert haben, wegen allem. Und ich denke jetzt oft, wenn, also wo ich zum Beispiel Sport mache, sind auch, trainieren auch zum Teil Cops. Und ich denke immer, das hat sich voll gewandelt in meiner Wahrnehmung, was für Leute zur Polizei gehen. Ne? Also ich glaube natürlich, alter Kumpel vom Sport, Oktay, der ist jetzt für die SPD, Oktay Özdemir, der ist jetzt für die SPD, glaube ich, ins Rathaus gezogen. Das heißt, der ist jetzt im Polizeimuseum muss der sitzen, der darf nicht mehr auf der Straße sein, glaube ich, weil er so ein Amt hat. Und er meint es auch mal zu mir, es ist natürlich ein Querschnitt durch die Gesellschaft, ist am Ende bei der Polizei auch.
Ja.
Und natürlich hast du da wahrscheinlich in Hamburg auch einen anderen Querschnitt als in gewissen anderen Gegenden in Deutschland, würde ich mal behaupten. Aber das ist mir, finde ich, schon echt so auffällig. Ich meine, Hamburg und St. Pauli ist ja eh eine Bubble. So, ich meine, ich weiß noch zum Beispiel, wie oft wir in München von der Polizei einfach mit dem Bus rausgezogen worden und einfach stundenlang und du hast das Gefühl, ja, okay. Das war ein Joke immer schon, in Bayern ziehen sie sich raus. Und da finde ich es so, merkst du schon, in Hamburg ist ein anderer Wind.
Oder USA, wir kennen das aus den USA, das ist eine ganz andere Polizei.
Ja, also, finde ich auch. Jede Stadt ist irgendwie anders. Auch die Polizei von Bundesland zu Bundesland, von Land zu Land ist irgendwie anders. Ich finde Hamburg sehr angenehm. Und vor allen Dingen finde ich Hamburg oder generell die Polizei wandelt sich immer. Also passt sich natürlich auch immer an, muss sich immer auf die Situation neu einstellen. Und wir haben ja auch immer wieder neue Leute, Nachwuchs. Das fängt an, dass der Nachwuchs heute zum größten Teil oder viele von denen sind tätowiert.
Ja, ja. Das ist mir oder, auch aufgefallen, gerade
auf St. Pauli. Ja. Wir haben queere Polizisten mittlerweile. Ja. Wir kümmern uns auch zum Beispiel um die queere Community. Dafür haben wir extra eine Dienststelle, die das machen und so. Und die Polizei lernt immer dazu. Also
was sowas angeht, war natürlich St. Pauli wahrscheinlich schon vor vielen Jahren wesentlich progressiver als jetzt irgendwo in, keine Ahnung, Oberbayern, irgendwie auf dem Dorf.
Könnte ich mir vorstellen, ja.
Zumindest vermute ich das. Wie hat es dich denn nach dieser Ausbildung oder zu welchem Zeitpunkt nach St. Pauli verschlagen? Du meintest, was war irgendwie Zufall? Kam irgendwann die Nachricht, Christian, hör mal, wir brauchen da jemanden in der Davidwache. Kennst du von Spiegel TV? Hast du Bock? Oder wie war das?
Zufällig. Also ich war, nach der Ausbildung musste man ja erstmal in die Bereitschaftspolizei, ne? Also sprich hier Gorleben.
Hundertschaft, ne?
Hundertschaft, genau. Ach, Demonstration, krass. Fußballspiele Gorleben, und so weiter. Das habe ich 4 Jahre gemacht.
Das ist das Nervigste von allem, oder?
Hundertschaft. Am Anfang war es spannend, wenn man noch frisch von der Schule kommt.
Umsonst auf Fußballspiele gehen.
Bitte?
Umsonst auf Fußballspiele
gehen. Ja, natürlich. Ja, aber meistens mussten wir immer 10 Minuten vorher raus, weil dann kam der Abmarsch. Und dann habe ich immer, ich kann mich noch erinnern, da war ich allerdings schon woanders, aber das Spiel Juventus-Turin gegen HSV 4-4 im Volksparkstadion. Und beim 4-3 musste ich dann raus. Also ich habe das 4-4 nicht mehr gesehen. Ist vielleicht auch ganz gut so. Als ehemaliger HSV-Fan, muss ich ja gestehen.
Ehemaliger?
Ja, der HSV hat mir das Herz gebrochen.
Ah, wodurch das denn?
Da gab es mal eine Saison, wo sie also diverse Pokale hätten gewinnen können, um die Meisterschaft mitgespielt haben. Und ich glaube, am Ende stand ich mit leeren Händen da. Also ich und die Profis.
Ja,
das und irgendwie gab es da so einen Knacks.
Okay.
Und dann habe ich das nur noch so nebenbei verfolgt. Zu Hause war es immer ein Kampf mit meinem Bruder, der war immer Werder Bremen-Fan.
Ach, schön.
Meine Mama sagt, wir haben uns immer bis aufs Blut bekämpft, also mit Beißen, Haare ziehen, etc.
Ja, als Pauli-Fan ist man eh anspruchslos, was so Pokale und so angeht.
Ja, ja, da reicht schon, wenn man in der zweiten Liga dann
war. Ja, voll, genau. Das passt doch.
Jetzt mache ich mir gerade Freunde hier auf so einem
Nee, Brand. Ey, wir gehen da.
Wir sind da völlig easy. Also irgendwie tatsächlich irgendwie sich an, also ganz ernsthaft angekratzt zu fühlen, weil jemand irgendwas gegen irgendeinen Fußballclub sagt. Also davon sind wir so weit entfernt.
Also. Aber genau, sag nochmal kurz, dann bist du. Ja, wie bist du auf Pauli gelandet?
Ja, dann wollte ich irgendwann raus, mal was anderes machen. Dann bin ich tatsächlich ein ganz kurzes Gastspiel bei den Tauchern, bei den Polizeitauchern habe ich gegeben.
Oha.
Daher kommt noch mein Spitzname heute, nämlich die Wache da heiße ich Haube.
Also Haube.
Wie die Badehaube, aber es kommt vom Vogel des Jahres mal der Haubentaucher.
Ach, schön.
Und abgekürzt Haube. Das hat sich bis heute gehalten, meine Frau nennt mich sogar so.
Ach,
Haube.
Haube. Wenn sie freundlich ist, dann hängt sie ein I hinten dran, Haubi, ne?
Das ist dein Gangname.
Eigentlich voll der Punkername.
Ja,
oder? Hey, Haube, komm mal rüber hier.
Ja. Naja, und von da, weil es mir da nicht so gut gefallen hat, bin ich nochmal zu einer anderen Einheit, die so geschlossene Sachen gemacht hat. Also es nennt sich dann geschlossene Einheiten
bei uns. Ja.
Und ich wollte da unbedingt weg und mal auf einer Wache arbeiten. Endlich mal Streifendienst, Einsätze fahren. Man träumt ja immer so von Banküberfällen und Einbrüchen und Raub auf Tankstelle oder sowas. Und da hatte ich einen Tauschpartner einfach nur. Der wollte in den Süden, da war ich. Also ich habe gearbeitet drüben in Harburg.
Mhm.
Und der wollte unbedingt dahin. Und ich wollte einfach auf eine Wache. Total egal wo.
Okay, alles klar.
Und dann landete ich zufällig auf der Davidwache.
Mhm.
Und ich habe mir gesagt, so 2-3 Jahre und eigentlich wollte ich mal nach Eidelstedt, so in die Richtung, hier Stellingen, die große Wache, weil da kenne ich mich aus, da bin ich groß geworden, das war meine Hood.
Und die Hood von Haube.
Die Hood von Haube.
Ja.
Und am Ende bin ich einfach da geblieben, ohne dass ich es eigentlich wollte.
Du hast das irgendwie lieben gelernt, ja? Oder?
Ja.
Okay.
Aber wie wird man, und dann ist es irgendwann... Dann bist du einfach viel unterwegs und es ist irgendwann so, dass die Leute sagen, pass auf, du bist jetzt hier der damals noch bürgernahe Beamte, du kennst hier jeden Kiosk, du kriegst Mettbrötchen im Haus.
Das war ich ja nicht von Anfang an, ne?
Nee, aber wie, also entwickelt sich das, weil die das Gefühl haben, ey, der hat einen guten Draht zu den Leuten hier, oder ist es so, mach mal einen guten Draht zu den Leuten hier?
Das kann ja nicht jeder machen. Also du brauchst ja schon spezielle Social Skills, um den Job, den du jetzt machst, zu machen. Es gibt doch Leute, die sind wesentlich introvertierter, die sollten vielleicht dann lieber, keine Ahnung, nee, Auto fahren.
Und es gibt ja wirklich, also ich kenne das auch so, es gibt ja einfach auch gewisse, sag ich mal, so wie es überall ist, auch gewisse Cops, auf denen die Leute allgemein nicht so Bock haben, weil der irgendwie unfreundlich ist und so. Und es ist ja schon etwas, wo die auch dann zu dir sagen wahrscheinlich so, ey, du hast irgendwie die Skills, du kannst hier gut mit den Leuten, die kennen dich, die mögen dich. Du bist das jetzt, oder wie entwickelt sich sowas?
Nee, nicht so direkt. Also irgendwann musste diese Stelle einfach neu besetzt werden, weil es war natürlich davor eine Frau auf dieser Stelle. Liebe Grüße an meine Vorgängerin, wenn sie es dann hört.
Ganz bestimmt.
Die hat das lange Zeit gemacht, richtig gut gemacht.
Ja.
Und die hat mich irgendwann gefragt, du, ich gehe in ein, zwei Jahren in Rente oder Pension. Hast du Bock, das zu machen? Der Vorteil ist, du machst keinen Schichtdienst mehr, also nicht Tag, Nacht, Frühdienst und so weiter und am Weihnachten arbeiten und Silvester arbeiten, sondern du hast Tagesdienst, prinzipiell. Also morgens um 8 anfangen, ne? Also 9-to-5-Job im Grunde. Und sie hat mich gefragt und ich habe erst gesagt, nee, das ist nichts für mich. Ich hatte mich aber in meiner Blase, wo du das vorhin sagtest, die Bubble, Schichtdienst gut eingerichtet, ne?
Ja, ja,
ich hatte viel Zeit am Tage, wo andere gearbeitet haben oder so.
Ja, ja.
Ich bin nach Hause gefahren, wenn andere zur Arbeit gefahren sind.
Das heißt, es gibt nachts keinen bürgernahen Beamten? Nee, das ist dann das sind dann andere Einsätze, also das quasi.
Kann ich nachher nochmal erzählen? Eigentlich nicht.
Wie, wo du gerade sagst, Tagesablauf, das wollte ich mal wissen. So, ja. Wir wissen jetzt ungefähr dein Jobprofil. Wie ist der Tag von Christian Schulz? Du kommst morgens um 8 in die Davidwache und dann?
Ja, darf ich kurz noch einen dazwischen werfen? Der geht aber damit einher. Was genau ist sozusagen die Ausschreibung? Also was sind deine Aufgaben? Wird gesagt, hey, hör zu, du bist unser Ohr auf der Straße, du gehst überall und fragst, was passiert, oder du gehst rum und bist einfach, guckst, dass die Polizei auch irgendwie mit den Leuten gut, also wie genau ist die Beschreibung sozusagen, was wird dir mitgegeben, was deine Aufgabe ist?
Ja. Vor allem, weil du ja auch Aushängeschild bist.
Ja, voll.
Ja, also ich finde, ein anderer Begriff trifft das auch noch gut, und zwar Kontaktbeamter, nicht nur
Stadtteilpolizist,
sondern also du bist der Kontakt und du bist Kontakt zu den Leuten, die hier wohnen, zu den Leuten, die hier arbeiten, zu den Geschäften, Gewerbetreibenden etc. Und erstmal ist es einfach nur ein loser Kontakt. Am Anfang war es gar nicht so leicht. Du läufst hier rum und musst dir erstmal die Kontakte verschaffen und dich so ein bisschen vernetzen. Also erstmal machst du spinnst so ein Netz, ne? Wie die Tegler von Maya, fängst du an, so ein Netz zu spinnen, und irgendwann kennst du die Leute kennen dich, und dann fängst du an, dass sie vielleicht ein bisschen Vertrauen zu dir fassen, dass sie mit Problemen zu dir kommen. Und was ich so mache, das kann man immer morgens gar nicht sagen. Das weiß ich morgens selber nicht, was auf mich wartet.
Aber wirst du auch wohin geschickt? Also, dass deine Kollegen kommen und sagen, hör mal, bei Frau Meier,
ja, kann durchaus sein.
Da ist gerade die Katze wieder entlaufen, die hat niemand. Kannst du mal gucken, wie es da geht, oder?
Zum Beispiel. So. Also es kommt tatsächlich irgendwann per E-Mail. Mhm. Die Leute schreiben dich an, oder die Leute rufen dich an, oder ich komme morgens am Montag und habe schon 3 E-Mails, wo ganz dringend gesagt wird, der Stadtteilpolizist muss mal Kontakt aufnehmen. Das kommt manchmal von den Schichten selber, also von den Wachdienstgruppen. Mhm. Manchmal kommt das kommt relativ häufig von den Leuten aus dem Viertel.
Mhm.
Aber ehrlicherweise kommt das auch von diversen Dienststellen.
Aber wir müssen jetzt mal reingehen, wir müssen jetzt mal Tacheles sprechen. Bist du, zwei Fragen, bist du der dann auch in gewissen Situationen hier die Gefährderansprache macht?
Ach,
ne? Also, keine Ahnung, Familie A und Familie B, die prügeln sich seit Monaten immer wieder, und irgendwann bist du der hingeht und sagt so, ey, wenn ihr nicht aufhört, bla bla bla. Und was mich natürlich auch noch interessieren würde, kannst du auch sagen, wenn das zu tief gefragt ist, aber es gab ja vor ein paar Jahren die Situation, wo eine große Rockerbande hier sozusagen, die hier die Platzhirsche sind, von einer anderen so gechallenged wurde, und wo sich ja auch, so wie ich das verstanden habe, die Polizei eingeschaltet hat und auch mit gewissen Leuten geredet hat und gesagt hat, so ey, hör mal zu, so und so, und da gibt es natürlich auch noch Mutmaßungen, was da noch so erzählt wurde. Auf jeden Fall Bist du der oder ist das dann was fürs LKA? Oder bist du dann der, der hingeht, sagst du, ey, hör mal zu, Leute, hier, das ist gar nicht gut, wenn ihr jetzt in der Gegend auch und bla bla bla.
Wie eine Art Diplomat quasi.
Genau, ne, also sozusagen, ey, wir haben das auf dem Schirm, aber keine Ahnung, die sind hier schon seit Ewigkeiten, die haben ihre Läden, hört auf mit dem Scheiß, wir haben euch im... Bist du das dann auch? Oder ist das so LKA oder so Spezial?
Das wird meistens von Spezialdienststellen gemacht.
Okay.
Tatsächlich. Weil die sich auch auskennen, ne?
Naja.
Die haben vielleicht mehr Einblick als ich. Aber das erste, was du gesagt hast, Gefährdeansprache.
Das machst du.
Cooles Wort, ne?
Ja, super.
Wie heißt das? Gefährde?
Gefährdeansprache.
Im Grunde ist es gibt Gefährde. Irgendwo ein Problem. Mhm. Und eine Person ist vielleicht die treibende Kraft hinter diesem Problem. Und der braucht einfach mal eine Ansage von der Polizei.
Das ist meistens er. Genau.
Bei mir ist es immer, ja, nicht meine Frau, nein, ich bin's.
Ja.
Dann rede ich erstmal mit den Leuten über das Problem. Erstmal mit der Person, die davon betroffen ist. Und dann gehe ich los und da gucke ich dann, gehe ich alleine. Oder ist das ein Mensch, da gehe ich lieber, hole ich mir noch einen Kollegen dazu. Wir haben ja nicht nur mich als Stadtteilpolizist, sondern noch drei andere.
Okay.
Und dann gehen wir zusammen hin. Und ich finde, da ist immer wichtig, das sage ich ja immer, man muss schon sagen, was man will, direkt sein. Aber auch erstmal höflich. Das hat jeder verdient, dass man erstmal höflich mit ihm spricht. Und transparent. Einfach sagen, was ich will. Also ich rede nicht um heißen Brei. Ich sage jetzt nicht, oder ich erfinde irgendwelche Geschichten oder rede drumherum oder verschleier irgendwas, sondern ich sage es der Person direkt.
Ja.
Und das hat einfach die Auswirkung, dass der weiß, okay, die Polizei weiß davon und niemand ist so gerne im Fokus der Polizei. Ich sage dann auch, das
besonders
Thema ist für mich erledigt, wenn wir das Gespräch geführt haben und es passiert nichts mehr. Und wenn nicht, komme ich nochmal wieder und ich komme nochmal wieder und ich komme nochmal wieder, bis es klappt.
Es gibt ja diese harte Kiez-Regel eigentlich auf so jedem, gefühlt jedem Kiez. Insbesondere hier, man ruft nicht die Cops, egal was ist. So, hat sich das geändert über die Jahre oder ist das eine Milieufrage?
Also ich glaube, das ist ein Überbleibsel so aus der Zeit, wo hier Muggi Pinsner und Co., ne? Also wo es wirklich noch ein Rotlichtmilieu gab, was sich ja auch bekämpft hat. Die Zeiten haben wir ja nicht miterlebt hier.
Ja.
Kann man sagen, zum Glück. So empfinde ich das nicht.
Hier weiß schon jeder, wo seine Straße ist, ne? Die einen sind Davidstraße, hast du überall so deine Aufteilung und da wird gar nicht mehr. Obwohl, das würde mich auch noch interessieren. Es gab ja durch diese Encro-Chat-Geschichte ziemlich viele so alte Strukturen, die zusammengebrochen sind. Und du hast die ganzen jungen Wilden da gehabt, die auf einmal alle mit Ballermännern rumlaufen. Hat sich das hier auch irgendwie ausgelebt oder ist das eher was dann in Jenfeld und Wandsbek, die Dealer irgendwie so untereinander?
Darf ich kurz fragen, was für eine Chat-Geschichte?
Es gab doch diese Encro-Chat. Das sind so... das war einer der größten, die krassesten Aktionen, die, glaube ich, das war Interpol, ne, haben das gemacht. Die haben so Handys rausgegeben und haben den also ins Milieu reingegeben und gesagt, ey, damit könnt ihr verschlüsselt schreiben, keiner kriegt's mit.
Ach echt?
Und die haben ihre ganzen Deals gemacht und irgendwann haben die halt zugeschlagen und haben halt wirklich europaweit, weltweit Leute hochgenommen. Und da sind halt ganz viele, auch weil die seit Ewigkeiten sozusagen Strukturen in der Hand haben, sind da hochgegangen. Und da hat man auf jeden Fall in Hamburg schon gemerkt, dass sich so, ne, wenn sowas wegbricht, kommen natürlich junge Wilde, die sagen so, jetzt sind wir dran. Mhm. Und genau, hat sich das hier auch verschoben oder ist das einfach unverrückbar, weil es einfach immer die gleichen Nasen sind seit immer?
Ich finde ja St. Pauli oder auch das, ich sage jetzt mal das Rotlichtmilieu, ohne das jetzt mal so genauer zu benennen, achtet ja schon darauf, das ist zumindest mein Eindruck, dass St. Pauli relativ entspannt bleibt.
Ist ja auch im Interesse so.
Ja, ne? Genau. Also, weil wenn hier Stress ist, dann ist es in der Zeitung. St. Pauli ist immer in der Zeitung. Wenn es hier Stress gibt, wenn hier geschossen wird oder es eine Messerstecherei gab, dann wird das am nächsten Tag in der Zeitung sein.
Klar.
Und das ist natürlich immer hier Clickbait, ne? Also Riesenaufhänger und so weiter. Und das ist schlecht fürs Geschäft.
100%.
Für alle.
100%.
Also ob nun hier der Goldene Handschuh im Hamburger Berg oder irgendein Laufhaus, Das ist schlecht.
Das heißt, teilst du also ich habe manchmal die Auffassung, die größten Probleme, die hier entstehen, sind häufig einfach besoffene
Engländer.
Und Junggesellenabschiede. Ich wollte Schotten sagen, aber ja, häufig, sagen wir mal, besoffene Briten ganz viel, Junggesellenabschiede, Touris oder Leute von außen, die mal richtig feiern gehen wollen. Ich habe, unabhängig davon, dass es natürlich nach wie vor im Kern von St. Pauli kriminelle Strukturen gibt, das ist, glaube ich, nicht wegzubekommen, aber ist der offensichtliche Stress, den man außen mitbekommt, ist meistens von außen. Also auch, so empfinde ich das.
Also nicht nur.
Gibt es da Statistiken?
Gibt es mit Sicherheit, die könnte ich jetzt leider nicht zitieren.
Ja.
Aber
wir lieben Statistiken eigentlich.
Also es gibt Stress unter den Bewohnern, ne? Klar, das passiert auch.
Normale
Nachbarschaftsgeschichten, auch mal eine Hauerei und nochmal eine Bedrohungslage.
Hauerei.
Aber ist ein schönes Wort. Es ist ja so, dass am Wochenende unheimlich viele Leute hier reinströmen. Und dann gibt es einfach Konflikte, ne? Wenn die Bars morgens um 4 alle Leute ausspucken, weil Schluss ist, Feierabend ist und alle zur Bahn gehen, alle haben was getrunken, dann gibt es einfach im Grunde von so nichtige Anlässe, ne? Gibt es eine Schlägerei oder.
Das heißt, das ist so die heiße Zeit, 4 Uhr?
Nochmal?
Das ist so die heiße Zeit, 4 Uhr so?
Ja, durchaus, finde ich schon. Also, das kann man schon sagen. Es ist im Nachtdienst, habe ich das immer so empfunden, bis 0 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr ist es relativ entspannt. Klar, Einsätze sind da, aber dann ist es noch ruhig und gut zu handeln. Und dann so, wenn es 4 Uhr morgens ist, das war immer so, wenn ich zum Frühdienst am Sonntag gekommen bin oder am Samstag, da waren meistens die Zellen voll.
Ja.
In der ganzen Wache hat es hier nach Sprit, ne, also nach Alk und
Benzin
gerochen. Im schlimmsten Fall nach etwas stinkendem Fuß, wenn man Pech hatte.
Ja.
Und das war immer eine Phase, auch so, das ging ja bis morgens um 8, 9. Weil dann gibt es Frühclubs und da feiern noch welche und irgendwelche Leute haben immer den Weg nicht nach Hause gefunden.
Ja, ja. Es ist auch, ich kenne das vom Berg auch, dass die wilden Sachen immer auch um die Uhrzeit, ne, wenn die Leute irgendwie, wo man denkt, Mann, du hättest schon vor 3 Stunden nach Hause gehen sollen und so weiter und so fort.
Für mich, St. Paulianer oder Hamburger Berg, ist der Hamburger Berg die Straße auf St. Pauli mit den meisten Bars, so kann man so sagen.
Ja.
Oder zumindest so alternativen Lauten.
Eher alternativ.
Rockbars, genau.
Genau. Bist du denn oft in der Situation oder warst du oft in der Situation, dass du dich hauen musstest?
Jein. Also ich habe natürlich Glück, ich bin groß. Mhm. Damals gab es ja noch diese alten Lederjacken, damit sind wir ja noch rumgelaufen. Da sah ich wohl auch ziemlich breit aus.
Stimmt, diese geilen Polizeilederjacken, ich erinnere
mich. Ja,
die heute alle Hipster tragen.
Tragen sie alle diese gelbe Weste.
Ja, ja.
Ich habe wohl immer Glück gehabt. Klar gab es immer mal eine Auseinandersetzung. Gab auch mal eine Verletzung, hatte mal einen gebrochenen Finger, weil tatsächlich, wenn einer genug getrunken hatte, dann war es ihm auch egal, wie groß ich bin oder wie freundlich ich vielleicht gucke. Dann hat er zugetreten. Ich weiß, im Docks hat mir mal einer den Finger zertrümmert.
Mm.
Der sollte einfach nur mit zur Wache, weil wir mal wissen wollten, wer er denn eigentlich ist. Ja, und dann gab es aus dem Nichts. Das ist immer das Problem, ne? Also auf einmal schlägt so eine Situation super schnell um. Und dann, ich sage immer, man kassiert meistens den ersten Schlag. Ne?
Yeah.
Weil man rechnet vielleicht damit, aber man will das ja immer irgendwie friedlich lösen und auf einmal rastet dein Gegenüber aus und der hat dann einmal richtig getroffen, Finger war zerbröselt und dann haben ihn aber noch irgendwie zu Boden gekriegt.
Wenn du so unterwegs bist in deinem täglichen Job, St. Pauli, naja, ist auch viel Dreck auf der Straße, wir haben viele Obdachlose, wir haben viele Besoffene schon nachmittags oder vorm Vortag noch, gerade am Wochenende. Dein Maß an Augen, die du zudrücken musst, mit bei Nichtigkeiten, wie misst du da, also mit welchem Maß misst du da, weil du kannst ja nicht jeden mitnehmen, der eine Kippe auf die Straße schmeißt, was ja theoretisch Verunreinigung ist.
Richtig.
So, aber prinzipiell müsstest du ja, wenn du deinen Job 100% richtig machst, das eigentlich sofort machen, aber du hast ja vielleicht im Kern ganz andere Aufgaben. Das heißt, besteht dein Job auch häufig darin, abzuschätzen, was genau ist gerade wirklich ein Problem? Hast du da eine Kulanz, eine offizielle, wo dir gesagt wird, Christian, mach mal easy, ja, und kümmere dich um das.
Gibt es so ein schönes Wort, ich hoffe, ich spreche das jetzt fehlerfrei aus. Opportunitätsprinzip. Schöner Fachbegriff. Also ich kann schon gerade so bei Ordnungswidrigkeiten, kann ich selber entscheiden, verfolge ich das jetzt?
Ja,
oder mache ich einfach nur du oder ignoriere ich das?
Ordnungswidrigkeit ist quasi noch keine Straftat.
Genau.
Was wäre eine Ordnungswidrigkeit? Die Kippe auf die Straße.
Kippe auf die Straße werfen, falsch parken.
Das zweite Reihe, stehen, was du auch.
Zu schnell fahren, aber gut, das mache ich ja eh nicht. Also ich fahre vielleicht selber mal zu schnell, aber ich baue keine Radarfalle auf. Oder urinieren, obwohl da finde ich,
hört das schon auf,
weil wenn
also
jemand...
Also da bin ich sogar...
Das geht mir richtig auf den
Sack. Ja, spreche ich, wenn das bei uns im Park jemand
so
macht, gehe ich hin, sage ich so, ey, Digi, ganz ehrlich, geh doch ein bisschen, wo nicht jeder irgendwie dir zugucken muss, wie du dich hier...
Vor allem, es gibt auf dem Kiez echt viele öffentliche Toiletten
mit drauf. Könnte mehr geben, aber wenn jemand an so einen Baum pinkelt, weit ab, kann ich damit leben.
Ja,
geht aber mir auch so. Aber wenn er in einen Hauseingang pinkelt...
Ja, ja.
Oder an eine Mauer oder im schlimmsten Fall an unsere eigene Wache da. Ja. Das habe ich auch schon erlebt. Das
Feuer. Betrunkene aus Versehen an die David-Bank.
Ja, für ein TikTok, Digga.
Ich kenne da Kollegen, die finden das überhaupt nicht lustig und greifen auch sofort ein. Ist auch okay.
Ja.
Wenn ich jetzt alleine rumlaufe, gucke ich immer so ein bisschen. Meistens rede ich erstmal mit den Leuten. Beim Pinkeln ist es jetzt ein bisschen anders. Das finde ich schon echt widerlich. Das muss nicht sein. Wenn dann noch Kinder rumlaufen oder am helllichten Tag. Aber sonst rede ich erstmal mit den Leuten. Also wer seine Kippe hinschmeißt, der kann die auch aufheben und in den Mülleimer schmeißen, dann muss ich nicht unbedingt gleich ein Bußgeld verhängen. Dann rede ich ganz normal mit dem. Das finde ich immer so wichtig. Man kann einfach nur mit den Leuten reden. Ne? Man ist immer erstaunt, wie schnell sich was glättet in der Situation, wenn man einfach mit den Leuten schnackt.
Oh, wie häufig wir das sagen, Kommunikation.
Ja.
Aber wenn die Leute mit dir schnacken, pass auf, da sind wir bei so einem Ding. Wenn du jetzt in München einfach mal so einen Polizisten duzt, dann ist das unter Umständen schon eine Ordnungswidrigkeit und du kriegst gleich eine reingewürgt. Also theoretisch kann man dir das doch als Beleidigung anlasten. Auf St. Pauli.
Machen das die Münchner so?
Also ich habe sowas schon erlebt.
Ist München Deutschland, würdest du sagen, Christian?
Nee, das ist ja südlich des Weißwurst-Äquators. Nein, also ich weiß zumindest von Fällen, wo Leute, ich weiß gar nicht, ob es als Beleidigung gewertet wurde oder als was, ich kenne den Terminus dann nicht, aber dass es eben nicht okay war, den Polizisten zu duzen. Auf St. Pauli ist das ja mehr oder weniger gang und gäbe. Also dass auch die Polizisten häufig die Leute auf der Straße duzen.
Ja,
ist das auch so eine Ermessensfrage?
Ja. Also, wie gut du die auch kennst bestimmt, oder?
Also ich tue es mir hier mit vielen Leuten.
Ja.
Das ist aber auch völlig in Ordnung, weil wir es irgendwann mal geklärt haben.
Ja. Also, ich meine nicht, wenn man es geklärt hat, sondern es ist so ein Ding, das habe ich erlebt auf St. Pauli und witzigerweise auch an der Nordsee. Also so auch Sylt, die Ecke und Nibel und so. Oh, da ist dann alles so du. Da ist so einfach du. Da wird du gesagt.
Ich finde es angenehm persönlich.
So. Mhm.
Ich kann natürlich nicht für alle sprechen. Kommt auch ein bisschen drauf an, wie man es macht, ne?
Ja.
Wenn das so herabwertend ist, finde ich es auch nicht in Ordnung. Wenn das aber ganz freundlich ist und mit einem Lächeln, ganz ehrlich, da muss jeder für sich entscheiden. Ich finde es cool, das macht auch St. Pauli aus übrigens, Duzen, ne? So ein bisschen Nähe. Und ich kann euch mal ein Beispiel sagen, ich war mal im Urlaub und als ich wiederkam, schon Stadtteilpolizist, kam ich aus dem Urlaub wieder, ging meine erste Streife und hinter mir sagt eine Frau, Christian, du Arschloch, wo warst du? Ich hätte dich gebraucht. Also die hatte ein Problem in der Zeit, aber die hat das auf eine Art und Weise gesagt, wo ich selber lachen musste und auch nicht böse gemeint. Nee. Die hatte einfach nur, die hat mich gesehen, oh Christian, du Arsch, wo warst du? Ich hätte dich gebraucht.
Das ist dann wirklich die Frage, wie kennt man sich, ne?
Ja, wie kennt aber man sich?
Ist ja vor allem voll nett gemeint. Ich hätte dich gebraucht, ist ja so viel Nähe eigentlich darin.
Richtig. Ja. Also ich hatte ein Problem und
wäre schön, wenn du da gewesen wärst. Ne?
Das ist eine Frage, die wollte ich die ganze Zeit stellen. Ist Bulle eine Beleidigung?
Ja, offiziell ja.
Weil Cop ist ja, darfst du in Amiland ja glaube ich nicht sagen.
Aber ich dachte immer, Cop wäre die Bezeichnung für amerikanische Polizisten tatsächlich, die Flick für französische und so.
Ja.
Aber hier ist doch auch als Cop, also genau, würde ich jetzt nicht als Beleidigung sehen,
oder? Aber was mit Bulle? Kannst du jemanden drankriegen?
Muss ich drüber schmunzeln?
Ja, ja.
Wenn das jemand zu
mir sagt.
Kommt aber auch darauf an, wie es wieder einer sagt.
Aber es ist nicht offiziell eine Beleidigung.
Ja, offiziell ist es eine Beleidigung.
Ach, ist es offiziell
eine Beleidigung? Also es kostet Geld. Wenn es ein Kollege oder eine Kollegin schreibt, kostet es Geld.
Wie viel?
Oh, ist unterschiedlich.
Okay. Ach, echt?
Christian, willst du das schon mal zur Seite legen?
Kann ich da entscheiden?
Also ich glaube, was du sagst, macht ja total Sinn. Ich meine, es ist ja am Ende auch im Interesse der Polizei selber, dass die Leute auch mitziehen, ne? Weil, und gleichzeitig ist es ja auch im Interesse der Leute, also egal, was irgendwer sagt, also was ist denn die Alternative zu einer Behörde, die irgendwie für Ordnung sorgt? Wollen wir dann alle Selbstjustiz und wir laufen alle rum und dann regeln es die Stärksten und die sagen so, nein, das ist jetzt so und so und du hast kein Recht irgendwie. Also es gibt ja keine Alternative. Und insofern, das denke ich halt auch dann immer, das meinte Monchi letztens zu mir, das ist der Sänger von, ich weiß nicht, ob die
Kerstin. Feine
Sahne. Genau, der meinte zu mir, Digi, also wir im Osten, wir freuen uns über jeden coolen Typen oder jedes coole Mädels, die zu den Cops kommt. So, weißt du? Also das ist einfach so, wir freuen uns, wenn da coole Leute hingehen und du halt nicht das Gefühl hast, dass da irgendwie nur Eiernacken rumlaufen.
Ja.
Und ja gut, dann will ich das mal so.
Das ist ein schwieriges Thema, könnte man eine eigene Geschichte.
Nee, aber machen, vielleicht, ne? Um da zu einem leichteren Thema zu kommen, du hast von körperlicher Fitness auch gerade gesprochen, wie schwer es ist, so Leute zu bändigen. Und du hast mir neulich, als wir uns gesehen haben, erzählt, da hast du so beiläufig gesagt, ja, und meine Playlist, wenn ich dann in der Davidwache noch ein bisschen Sport mache und so. So, jetzt muss ich mal fragen, ihr habt ein Fitnessstudio in der Davidwache, ein Fitnessraum?
Tatsächlich, ja.
Und ist es so, wie ich mir das vorstelle,
Oldschool Eisen.
Halb in Uniform, mit nacktem Oberkörper eingeölt, verschwitzt, uniformierte Männer, inzwischen auch Frauen natürlich, machen da Sport oder ist es eher trockenbehördlich? Erzähl doch mal, wie ist so ein
Polizei-Fitnessstudio? Selbstverständlich sind wir alle eingeölt und machen halb nackt in Uniform. Nein, wir haben tatsächlich einen Sportraum, der ist klein, aber fein. Wir haben alle Geräte, die man so brauchen kann. Ich liebe Rudern, also ich habe mein Rudergerät. Wir haben so ein Laufband, so ein neumodisches Ding, wo man mit eigener Muskelkraft antreibt. Ich weiß gar nicht, wie Airrunner oder
yeah,
so.
Ja, ich check die.
Genau. Mm. Wir haben für die Leute, die gerne in die Muckibude gehen, haben wir diverse Gewichte, Hanteln, was weiß ich nicht alles. Wir haben diese Trimm-Dich-Fahrräder. Nee, heißen nicht mehr so, ne? Heißen Ergometer.
Das heißt, du musst gar keine Gym-Mitgliedschaft machen. Du kannst das
theoretisch nicht. Nee, wenn ich das privat mache, umso besser. Aber ich tatsächlich.
Kannst du auch, wenn du frei hast, könntest du auch hingehen und trainieren?
Ja, ich mach's, ne? Ich weiß jetzt, ne? Hallo Chef, ich weiß gar nicht, ob das so gewollt ist, aber andererseits muss ich mich auch fit halten
und ja, ne,
je älter man wird.
Das heißt, man macht das während der Arbeitszeit.
Ja, wir haben uns stehen tatsächlich Stunden zu, im begrenzten Ausmaß.
Aber das finde ich
gut. Und viele machen es privat danach, ne? Nach dem Dienst machen sie noch ein bisschen Krafttraining oder Rudern.
Aber das finde ich gut, das ist ja quasi die Gesunderhaltung des Soldaten, quasi, würde man bei der Bundeswehr sagen. Ist, ne, also, dass du wirklich aktiv, also ich hätte nie darüber nachgedacht.
Pete Hexet will doch jetzt auch in den USA, der Kriegsminister will doch, dass allen Männern über 30 auch Testosteron gespritzt wird. Also ich glaube, das ist auch in seinem Interesse.
Geil.
Sport.
Nein, aber das habe ich kenne die Davidwache ja auch von innen, den Vorraum, wenn ich, keine Ahnung, mal irgendwie eine Frage habe von wegen, hör mal, morgen ist ja Schlagermove, ich würde gerne noch mit dem Auto losfahren, bis wann komme ich denn aus meiner Garage?
Ja, mein Lamborghini,
der steht
mein Lamborghini
ist Auftrag übrigens.
Genau, okay.
Ja,
aber und ich war auch schon mal irgendwann mal vor 25 Jahren betrunken in irgendeiner Zelle da unten, aber den Sportraum, den kenne ich noch nicht.
Nee, der ist ganz oben. Okay. Mit einem schönen Ausblick, aber wenn es zu warm ist, ist es bei 30, 35 Grad, ja, oh, dann...
Dann braucht man sich nicht einölen, sagst du.
Oder sich einölen.
Ja, ich muss ja auch sagen, ich hatte auch das große Glück, mal am Mythos Davidswache teilzuhaben und war auch durfte eine Nacht bei euch verbringen. Und
Waren die Kollegen nett?
Ey, also ich hatte da schon, war eher ein wilder Jugendlicher und ich im Nachhinein muss ich auch sagen, ich habe das total verdient. Ich bin dann mit einem Gefangenentransport abgeholt worden und nach Alsterdorf gebracht worden noch. Und ich fand das halt so krass, ne, wie diese Bahn da unten, in denen alle reden immer darüber, wie so in den Zellen du die Bahn einfach spürst, ne, und dann sitzt du da irgendwie halb suff und denkst, oh, jetzt reicht's aber auch mal, du kannst irgendwie nicht richtig pennen.
Licht ist an, wahrscheinlich.
Licht ist an.
Die Holzbetten sind eher.
Am Anfang ist man noch sehr selbstbewusst und labert irgendwie, mein Anwalt kommt, ihr werdet bla bla bla, und dann später so, ey, könnt ihr was zu trinken haben und so. aber es ist ja so, also, ich meine, du bist doch eigentlich an der berühmtesten Wache Deutschlands, oder?
Ich finde, das berühmteste Hotelzimmer der Welt.
Ne? Ist so, ne? Gibt es eine Wache in Deutschland, die vergleichbar, vielleicht da, wo irgendwie in Bayern, da auf der Alm, diese Serie gedreht wird oder so, aber...
Naja, also ist ja so das Aushängeschild, ne?
Ist so, ne?
Ich glaube, die sollte auch mal nicht abgeschafft werden, sondern umziehen, ist schon ein bisschen her.
Die Davidwache.
Ja, oh Gott, weil ja. Davidwache, das Gebäude ist ja denkmalgeschützt.
Ja.
Also man kann nicht viel verändern. Deswegen, unsere Zellen sind auch immer noch im Keller.
Ja.
Und das gibt es in Hamburg, glaube ich, an keiner anderen Wache mehr, dass die Zellen im Keller sind.
Ja.
Ist Quatsch. Ne?
Das ist aber nicht barrierefrei, also hör mal.
Nee, überhaupt nicht. Ja. Und vor allem, man muss ja eine Treppe runter.
Ja.
Und
Treppe da fällt auch ab und zu mal jemand noch.
Treppe ist gefährlich, ne?
Ja,
also
ja.
Egal, für beide Seiten.
Ja,
ne?
Ja.
Und deswegen kommen bei uns auch meistens nur noch die Netten rein, die über die Stränge schlagen gehen, dann zu den Nachbarwachen?
Geh nach Harburg, Digga.
Harburg ist nach Süd. Ein bisschen weit.
Muss ich bei Wikipedia gucken, warum das Ding Davidwache heißt, oder weißt du es?
In der Davidstraße.
Ja, und Davidstraße.
Geschichte jetzt. Noch ein bisschen Geschichte.
Ja, dann muss man fragen, warum heißt die da, auf welchen David
bezieht sich
die
Davidstraße? David,
ja, von David und Goliath oder welcher
David? David von Goliath, ja, deswegen
also der, ist das oder was? So.
Ja, natürlich.
Ohne Witz jetzt. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt. Mir hat mal jemand gesagt, oh, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber der hat gesagt, Hamburg wusste irgendwann nicht mehr, wie man die Straßen nennen soll. Und dann hat man die nach männlichen Vornamen benannt. Deswegen Herbertstraße,
Gerstraße,
was haben wir noch? Balduinstraße,
Erichstraße.
Und Davidstraße, ne? Und ja, ich glaube, jetzt alle, die mehr von Geschichte verstehen als ich, werden jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich glaube, die heißt nur Davidwache, weil die an der Davidstraße liegt.
Ich glaube auch.
Ich fand das mit David.
Warum fragst du mich nie?
Ja,
weißt du, Entschuldigung. Nie fragst du mich.
Aber wir dürfen diesen Titel Davidwache dürfen wir offiziell tragen. Tatsächlich.
Ich aber glaub, du wolltest was sagen?
Ich glaube, die Davidwache könnte Merch machen, Digga, und das würde ja laufen, Alter.
Aber darf eine Behörde Merch?
Leider machen? Nicht. Also, was heißt leider nicht? Aber ich glaube, so Davidwachen-Merch.
Merch, ne? Habe ich auch schon mal gesagt.
Geisteskrank
abgehen, würde sich gut, Digga, verkaufen.
Jeder Touri, der einmal sein Foto davor der Wache macht, der würde noch ein Shirt holen, noch eine Mütze und einen Schal.
Eine Kaffeetasse.
Aber wo wir bei Namen sind, ich habe hier auf meiner schlauen Liste noch den Punkt Menschen und Namen, Fragezeichen.
Nochmal Menschen?
Menschen und Namen. Du in deinem Teil, du kümmerst dich nicht um ganz St. Pauli, sondern hier um einen Teil. Ihr seid ein paar Bürgernahbeamte, vier Stück.
Ja.
Kannst du ungefähr abschätzen, wie viele Menschen du hier kennst mit Namen? Und du weißt auch noch, wo sie wohnen halbwegs. Und das müssen also ein paar hundert sein, oder?
Eigentlich schlecht für einen Polizisten. Ich kann mir, also Namen kann ich mir relativ gut merken.
Mhm.
Gesichter bin ich manchmal etwas schwach. Eigentlich keine guten Voraussetzungen, ne, für einen Polizisten.
Wer bist du denn?
Muss ich dich nicht suchen eigentlich? Ja. Ich kenne viele mit Namen tatsächlich auch. Oh, also denen man immer begegnet auf der Straße. Es gibt welche, die treffe ich täglich, nahezu täglich. Dann ist es dann, also man hat dann auch gar nicht mehr so viel Neues zu erzählen. Ne? Also dann trifft man sich, sagt sich Hallo. Das ist meistens ein relativ kurzes Gespräch. Interessant finde ich immer, wenn man neue Leute kennenlernt, wo man noch nie war, weil es da ein Problem gibt oder weil die einfach nur ihr Fahrrad als gestohlen melden wollen oder einfach nur eine Frage haben. Aber vom Sehen kenne ich ganz viele, kann aber oft die Namen nicht zuordnen. Die haben es aber auch leichter als ich. Die müssen sich einen Polizisten merken.
Ja.
Und ich habe ja auch die Schule, die ich betreue, und ich kann nicht alle Lehrer und nicht alle Schüler.
Aber stellst du dich vor, also keine Ahnung, es macht ein neues Kaffee gehst du mal vorbei, sagt, ey Leute, ich hier.
Genau.
Ich kümmere mich hier ums Schutzgeld.
Naja, guck mal, wenn ihr auch hier eure Ruhe haben wollt, dann will ich jeden Tag. Nimmst du, das war auch noch eine Frage, die ich hatte, nimmst du seichte Bestechung an? Also, jetzt im Sinne von, hey, ach ja, danke und schön, dass du dich vorstellst.
Stück
hier,
Kuchen.
Hier, das ist
geile
unsere Kuchen.
Frage.
Nimmt man sowas an oder sagt man, sorry Leute, das ist hier Distanz?
Coole Frage, finde ich, weil das ist tatsächlich geregelt. Es gibt ja für die Polizei eine Vorschrift, eine Dienstvorschrift, die ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie dick die ist. Also ich glaube, die schaffe ich nie in meinem Leben einmal durchzulesen.
Okay.
Ich mache es immer so, wenn ich spezielle Fälle habe, dann gucke ich da immer rein.
Okay.
Und lerne immer was neu dazu. Aber zum Beispiel, wenn ich in der Schule eine Sitzung habe, zusammen mit den Lehrern, weil es um irgendein Problem geht, da gehört Kaffee und Kekse zum guten Ton. Ne?
Ja, ja, voll.
Kriegt aber jeder bei mir auch. Also wenn du kommst, ne, und sagst, ich will dir Anzeige bei dir erstatten, weil mein Geldbeutel ist weg, dann kriegst du auch einen Kaffee. Und wenn ich hab, kriegst du auch einen Keks.
Okay.
Ne? Das gehört dazu.
Okay.
Und wenn ich jetzt, also ich gehe jetzt nicht immer in Lokal A oder B und trinke jeden Tag eine Cola da. Ne?
Okay.
Oder ein Bier.
Ja, ja, das wäre geil auf der Arbeit.
Das mache ich nicht. Das erkläre ich denen auch und das verstehen die auch.
Okay.
Und wenn ich mal eine Cola umsonst kriege, mache ich das immer so, dann werfe ich am nächsten Tag mal 3 Euro in die Trinkgeldkasse.
Okay.
Zum Beispiel, ne? Okay. Hat mal jemand versucht, dich ernsthaft zu bestechen? Du musst ja jetzt keine Namen und Situation sagen, gibt es solche Sachen?
Hast du das gemeldet oder hast du gesagt, das vergessen?
Nee, das habe ich geschrieben.
Aber kannst du irgendwie umschreiben, was es da so ging, ohne da zu viel zu verraten?
Das ist lange her und ohne Namen natürlich, den wüsste ich auch nicht mehr. Das war eine Alkoholfahrt tatsächlich.
Ach, okay.
Und mit dem Führerschein kam ganz klassisch
ein
Geldschein rüber.
Ach. Oh, man versteht es aber auch. Ne? Ist so doof.
Das war schon fast wie ein Bilderbuch, ne?
Ja.
Also wie so ein Lehrbuch. Und klar, das schreibt man. Wenn man es nicht schreibt, macht man sich halt auch strafbar.
Ja,
ne?
Voll, ja,
und man hat ja auch immer Partner oder Partnerin. Also da ist ja auch eine Selbstkontrolle.
Ne? Ja, voll.
Das ich habe es nicht genommen. Ja, crazy. War zu wenig.
Aber wo wir bei so Anekdoten sind, dein Job, so wie wir jetzt darüber gesprochen haben, klingt gerade so ein bisschen auch so nach ein bisschen Happy Hippo irgendwie so. Ich laufe so rum und dann hat die Frau Meier, die hat halt ihre Katze und da streiten sich mal zwei Familien.
Dann
rede ich mal mit denen. Da hat dir mal einer zwar einen Finger gebrochen, aber eigentlich ist ja alles irgendwie ganz nett und du gehst ins Fitnessstudio und dann läufst du über den Kiez im strahlenden Sonnenschein. So ist es ja nicht. Es gibt da auch sicherlich Sachen, wo man mal richtig starke Nerven braucht. Gibt es so Anekdoten, so ganz bildzeitungsreißerisch, wo du mal so ein paar Sachen raushauen kannst, insofern du es sagen darfst, wo du sagst, das waren so Grenzen, wo du gedacht hast, what the fuck, was mache ich hier eigentlich für einen Job?
Wenn ich jetzt mal an meine Stadtteilpolizistenzeit denke, ist es immer dann der Fall, das ist jetzt vielleicht nicht, wo man sagt, das ist super gefährlich, sondern eher so ein bisschen traurig. Ich kriege relativ häufig von Anwohnern, die mich ja dann irgendwie irgendwann kennen, Anrufe, ja, ich habe meinen Nachbarn XY seit 3-4 Tagen nicht gesehen, im schlimmsten Fall seit Wochen nicht gesehen.
Und dann geht ihr da rein.
Und dann spielt sich bei mir immer schon so ein Kopfkino ab.
Ja.
Also ich ermittle dann erstmal, ich habe so ein paar Möglichkeiten. Mein Kollege sagt immer, ich spiele dann mit dem System der Polizei wie auf dem Klavier.
Ja, okay.
Ich gucke halt erstmal, ob die Person irgendwo ist, ne? Im Knast, kann sein.
Ja.
Im Krankenhaus oder auf einer Urlaubsreise, dann gucke ich mir so ein bisschen aber das machen alle Polizisten so die Gegebenheiten an. Wenn ich dann schon höre, die Fußmatte, ne, die ist seit 3-4 Treppenreinigungen nicht wieder in die ursprüngliche Position oder der Briefkasten, der hat schon so viele Briefe gefressen. Ich mag das nicht so, aber es gehört dazu, es ist eine unangenehme Sache. Dann muss ich irgendwann in die Wohnung, ne? Mhm. Also dann kommt die Feuerwehr, die macht die Wohnung auf.
Und das musst du machen oder können es auch andere Beamte sein? Wirst du hingeschickt, weil es dein Teil des Stadtteils ist?
Ja, es ist nicht unbedingt mein Hauptjob, aber wenn man an mich herantritt, dann ist es auch eher eine Sache,
dass man es machen. Ich.
Weil ich sag mal, bei uns heißt es Leichensache, klingt immer ein bisschen unangenehm, aber so würde der Funkspruch kommen. Oder Notfalltür verschlossen.
Leichensache, heißt auch. Krass.
Polizei liebt Abkürzungen, ne? Also NTV, Notfalltür verschlossen oder Notfall vermutet. Und das Unangenehme ist und auch das Traurige, dass man ja nie weiß, was dahinter wartet. Ne? Hat sich der Mensch, der da gelebt hat, liegt er da? Im besten Fall im Bett und noch einigermaßen ansehnlich.
Ja, oder komisch, suizidiert, ne? Selber.
Oder hat er sich suizidiert? Oder ist da Schlimmeres passiert? Oder hat es einen Unfall gegeben? Also, und man dringt ja auch in was ein, ne? Also in diese persönlichen Bereiche.
Leben von denen,
Und oft erlebe ich dann so traurige Wohnverhältnisse manchmal, wo ich denke, eigentlich gehöre ich hier nicht hin, das ist seine Wohnung, aber ich muss hier rein.
Ja.
Dann finde ich unter Umständen eine Leiche, die mal mehr, mal weniger gut aussieht. Es ist immer ein trauriges Bild, ne? Und auch muss man mögen. Oder sagen wir mal,
Messi-Wohnungen, die so verkommen sind und so.
Ja, man hat.
Gibt's auch viele
hier. Ich frage mich dann immer, der hat so eine Wohnung, die im Grunde verwahrlost ist und es sieht so aus, als ob sich niemand um ihn gekümmert hat und man hat ihn erst nach 5 Wochen gefunden.
Keine
also so traurig im Sinne von, keiner hat sich mehr um den gekümmert.
So wie bei Honka, die Frauen, Digga, die keiner vermisst hat, weil sie einfach so. Aber sag mal, weil ich eine Bekannte von mir, die ist in einem anderen Bundesland auch bei der Polizei und die hat so also Sexualdelikte an Kindern und vorher war die auch Morddezernat und die hat das ist auch relativ jung noch und die sagt, dass das halt so doll mittlerweile ist, dass sie dass es sie richtig mitnimmt, ne? Also weil du da halt auch, also dann auch gerade diese Videosachen, ne? Das hat dann ja auch viel mit so diesen Fällen, so du sichtest so Festplatten und solche Geschichten. Ich sag, da sieht sie halt Sachen, das lässt sie nicht los und das nimmt sie halt persönlich so mit und es ist nichts, wo sie den Schlüssel danach, jetzt Feierabend und ich gehe. Ich meine, du wirst doch auch im Laufe der Jahre, ich meine, es wird hier schon auch ab und zu zugelangt und dann liegt da jemand und steht nicht mehr auf und so. Hast du solche Bilder im Kopf oder sagst du, da bin ich eigentlich. Habe ich da wie so einen Chefarzt, der nüchtern erklärt, so, sie haben Krebs, sie haben noch 2 Monate, weil er das muss, ne, er muss diese Distanz halten, kannst du das? Oder sagst du, nee, das ist schon,
das hat,
Nehme ich schon zum Teil mit. Also gibt es Bilder, die vergesse ich nicht.
Ja, also klar.
Ja, ne?
Also bei mir sind es häufig verstorbene Personen.
Ja.
Und die versterben ja nicht immer natürlich. Ne?
Ja.
Also, ob nun von der S-Bahn hier überfahren oder.
Oh, das will ich gar nicht.
Ja, Verkehrsunfälle.
Ja.
Oder schlimm ist es immer, wenn es sich um Kinder dreht.
Ja.
Haben wir auch schon gehabt. Und ja, das nimmt man so eine Zeit lang mit. Und auch da, ich wiederhole mich, hat die Polizei viel dazugelernt, die Behörde. Sie bietet alles Mögliche an Nachsorge an, so für Kollegen und Kolleginnen.
Da wollte ich gerade fragen, habt ihr da einen Therapeuten auf der
Genau, Arbeit von bis. Ne? Also es gibt Kollegen, die extra geschult sind und dann die ersten Gespräche führen, direkt nach dem Einsatz. Und es gibt Psychologen bei uns, die für uns arbeiten und die uns dann wenn gewünscht, über Jahre begleiten, ne? Wenn jemand schreckliche Erlebnisse hatte. Und das kann ja alles Mögliche sein.
Ja.
Musstest du das mal in Anspruch nehmen?
Ich habe mal, das ist aber auch schon lange her, da ist mir eine Frau direkt unter den Händen gestorben. Da war ich noch bei der Bereitschaftspolizei. Und die ist vor meinen Augen umgekippt. Ich war auf Fußstreife damals. Und die ist umgekippt nach einer Weihnachtsfeier. Und das hat man erst gar nicht so, man dachte erst, sie ist gestürzt.
Ja.
Und auf einmal merkte man, die atmet nicht mehr, hat keinen Herzschlag, keinen Puls mehr und Rettungswagen war bestellt. Und dann hat man die man muss ja erstmal reagieren. Erstmal muss man das fassen, was gerade passiert ist. Und dann hat man die versorgt und dann kam relativ schnell ein Rettungswagen. Schlimm an der Sache war, der Notarzt hat sie zwar versucht zu reanimieren, aber dann kamen die Verwandten, also die Tochter kam dazu und der Mann. Und die Tochter noch relativ jung, so jugendliches Alter, sag ich mal. Und ich musste irgendwann, der Notarzt sagte mir dann irgendwann, ja, Sie müssen der Familie mitteilen, die ist verstorben.
Oh. Ach, so Scheiße.
Und dann, da kann man dann mal ein, zwei Sitzungen machen beim Psychologen. Oder wir haben auch, Stichwort Kirche, wir haben ja auch von sämtlichen Konfessionen so Seelsorger. Ne?
Ah, okay.
Also katholische, die andere Seite auch. Das finde ich, das funktioniert gut. Werde auch gerne in Anspruch genommen. Und ich finde auch diese Zeit, wo alle, wir sind alle cool und uns kann nichts umhauen und wenn ein schlimmer Einsatz war, dann trinke ich einen Schnaps.
Ja, ja.
Die ist vorbei,
sondern
ich sehe, das wird regelmäßig in Anspruch genommen.
Ne? Ich denke, das halt auch bei der Bekannten so, ich meine, das ist nicht, die ganze Welt ist so, aber immer wenn du, oder Morddezernat, wenn du halt zur Arbeit gehst, siehst du halt nur das.
Ja. Ne?
So, es ist halt nichts anderes. So. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass das natürlich dein Weltbild irgendwie beeinflusst, ne? Wenn du damit sich so viel einfach nur das siehst die ganze Zeit.
Man muss sich mit anderen Dingen noch umgeben.
Voll.
Aber ich habe, das gebe ich auch zu, seit ich eben Stadtteilpolizist bin, nehme ich die Probleme, die hier auftauchen, mit nach Hause. Das ist aber mein persönliches Problem.
Okay.
Ich kann das nicht so abstellen.
Ja.
Früher in der Schicht, Spätschicht war zu Ende, ich gehe nach Hause. Erledigt. Nächsten Tag, neuer Tag, Nachtschicht, ich fange neu an. Die Probleme von dem Tag haben mich nicht mehr interessiert.
Ja.
Jetzt habe ich ja diese Probleme oft Wochen, Monate lang begleitet. Die in irgendeiner
Du Form. Magst die Leute zum Teil bestimmt auch, ne? Denkst du?
Genau, man will ja irgendwas erreichen.
Ja.
Also das Ziel ist ja immer, ich will eine Lösung finden.
Ja.
Und die garantiere ich nicht, aber ich versuch's. Und dann fahre ich mit der S-Bahn nach Hause und denke über das Problem nach. Dann bin ich zu Hause oder im Auto die restliche Strecke, denke über das Problem nach. Und dann bin ich zu Hause und dann kommen die Kinder und dann ist es vorbei.
Yeah.
Aber
das, ja.
Man nimmt es mit ins Private und das machen nicht alle. Also viele können einfach sagen, ja, aus der Wache, vorbei. Ich kann es halt nicht so gut.
Aus der Wache, aus dem Sinn.
Aber das wollte ich gerade, das ist tatsächlich noch auch so meine letzte Frage eigentlich, die, wenn ich so denke, du als privater Mensch, ich wollte eigentlich gar nicht darauf hinaus, was dich vielleicht noch, also welche Gedanken dich vielleicht noch begleiten, sondern mir ging es eher darum, sobald du die Uniform ausziehst, ja. Und du bist ja quasi dann hier so einer der Rockstars der David-Wache, wirst du dann noch erkannt manchmal von Leuten? Das ist die eine Frage. Und das andere ist, kannst du überhaupt, wenn du willst, privat auf dem Kiez feiern
gehen? Wollte ich gerade fragen,
gehst du sagen,
privat auf dem Kiez einheben?
Ich gehe jetzt mal mit meinen Jungs und guck Fußball auf dem Berg.
Zwei gute Fragen.
Ja.
Ich werde mittlerweile erkannt, ne? Am Anfang noch nicht. Jetzt einige stutzen kurz. Ah, der ist ein Zivil. Ach, das ist doch hier, das ist doch Christian. Dann muss ich manchmal schon unterbrechen und sagen, ey, meine Bahn kommt gleich. Können wir das Problem morgen besprechen? Ja, tatsächlich, man wird erkannt in Zivil, weil man einfach jeden Tag hier unterwegs ist. Ne? Kann man nicht abstellen, ist aber auch nicht schlimm. Das ist im Grunde ja auch eine Wertschätzung.
Ja.
Und die andere Frage, jetzt muss ich...
Gehst du feiern?
Kannst du privat
feiern? Ja, genau,
feiern.
also theoretisch kann ich hier alles machen, was jeder andere auch macht.
Ne? Ja, nee, ich meine, kannst du es emotional? Kannst du hier hingehen und sagen, heute bin ich mal nicht Christian der Polizist, weil du kennst ja alles, sondern ja, ich gehe jetzt mal auf den Berg und gehe mit meinen Jungs in eine Bar. Und
gibt es welche aus der Wache, die das machen? Also hier aus der Wache, oder sind das dann, wenn die sagen, keine Ahnung, ich bin in Wandsbek oder so und gehe feiern auf dem Kiez? Oder aber gibt es Leute, die wirklich hier, die arbeiten bis 18 Uhr und dann sagen sie so kurz nach Hause, fresh ja, machen?
Durchaus.
Auch klar. Hier?
Ja,
auch okay. Hier.
Aber dann ist ja auch immer so.
Aber da kann man doch nicht abschalten. Du kannst doch dann nicht sagen, du siehst doch auch Sachen in so Clubs und Bars. Dann kannst du auch sagen, jetzt.
Wie oft siehst du denn Verbrechen dann andauernd?
Die ganze Zeit.
Ja. Ich bin ein Super Ranger.
Ich weiß nicht, wie die Regel gerade ist. Mir wurde damals noch gesagt, vor 25 Jahren, als ich angefangen habe, auf dem Kiez privat weggehen für einen Polizisten, der hier arbeitet, ist nicht drin.
Ja.
Weil Konflikte, ne?
Ja.
Du gehst am Feiern im goldenen Handschuh und am nächsten Tag musst du da hin und den Türsteher eine Strafanzeige anheften, weil er einen Gast geschlagen
hat. Wollte ich gerade sagen, dürftest du überhaupt weggucken, wenn du privat da bist?
Nee, das darf ich aber auch so nicht, ne?
Ja. Also, ja, aber sagen wir mal so, wenn ich jetzt in einer Bar sitze, ja, und ich sehe in der Ecke irgendwie zwei Typen mit Crack dealen, so, dann denke ich mir, ja, ist mir doch jetzt egal, ich kenne die nicht.
Ja, was der Preis, denkst du, ne? So
genau, aber
kann ich da kurz mal.
Aber wenn ich jetzt Polizist wäre, kann ich doch nicht einfach sagen, jetzt bin ich ja mal in Zivil da, lass die halt mal machen.
Oder man guckt nicht so genau hin.
Aber
man will ja auch seine Ruhe irgendwann haben, oder? Denkst du, Digga, dann mach doch halt, Alter, am Ende kaufen das auch Leute, die es wollen.
Oh Mann.
Also manchmal sagen die Leute, wenn wir über den Dom mit den Kindern gehen, sagen die, du hast immer diesen Polizistenblick, ne? Also du guckst immer.
Ja,
klar.
Aber das kann man nicht so richtig abstellen, ne?
Ja.
Manchmal verfluche ich mich selber dafür. Aber zum Beispiel, wenn ich mit der Bahn nach Hause fahre, wenn jetzt eine Frau belästigt wird oder auch ein Mann, ist ja egal, oder sogar geschlagen, dann muss ich auch was machen.
Ja, ne? Voll.
Also dieses, das ist ja so eine Erwartungshaltung, du kannst nicht einfach weggucken. Ne?
Ja.
Ich glaube, das haben wir aber alle, wir kommen alle nicht so richtig auf unseren Jobs raus. Also auch wenn ich mal privat mal kurz zufällig auf einem Festival bin, du wirst das Festival nie so sehen wie jemand, der nicht auf der Bühne steht oder wenn du Musik hört. Ja. Oder
Fluch und Segen zugleich.
Ja. Ich kann mir keine Konzerte so richtig genussvoll angucken. Ich gucke mir die ersten 3-4 Songs und denke, ja, die Intro ist cool, die sind cool rausgekommen, der Sound bisschen, viele Höhen und wann gehen wir? So, ne, es ist echt schlimm, weil so, man ist einfach man kommt da nicht raus.
Ja.
Geil, ey, vielen Dank für die Einblicke. Ich kann auf jeden Fall verstehen, warum du der Kontaktbeamte hier bist. Das ist sehr sympathisch.
Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank für deine Zeit.
Wir wollten doch noch fragen, gibt es in der Herbertstraße auch einen Verkehrspolizisten?
Das wusste ich, weil ich kenne, der macht Filme mit Peter, ich weiß nicht mehr, wie er Peter Reichert. Der hat früher war der Kommissar an der Davidwache. Und der hat gesagt, ich glaube in den 80ern, wir haben früher nur den Verkehr geregelt. Da habe ich kurz gebraucht, das zu checken. Also es ging nur darum. Es war immer so, der beschissen, nicht gezahlt, zu wenig, bla bla bla, die hat mich verarscht. Macht die sowas auch, ja, ne? Auch.
Da gibt es immer mal Probleme, ja.
Verkehrspolitik.
Das läuft zum Glück meistens bei den Schichten auf.
In den also sowas kenne ich zum Beispiel von Spiegel TV. Leute, die, keine Ahnung, im Puff abgezogen worden sind. Ich habe hier 80 Euro für eine Flasche, für ein Glas Champagner bezahlt und wollte das gar nicht.
Das macht natürlich auch den Kiez aus.
Genau, ja. Okay. Bent, vielen Dank für diese Einblicke. Total spannend.
War cool bei euch. Vielen Dank.
Ja, danke. Und ich würde sagen, wir gehen dann mal auf den Kiez feiern, alle drei, oder?
So, ganz privat. Bis dann. Ciao.
Ciao.